Auf der Welle von Ohrsicht. Jetzt für Sie das BVN-Radio.
Ausgabe September 2021.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Leslie Schmidt.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
Schuss und Tor! Zwei Blindenfußballer aus der Nationalmannschaft und vom FC St. Pauli übers Kicken, Tore und das Leben.
Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio.
Sie spielen in der deutschen Nationalmannschaft. Die beiden Blindenfußballer Rasmus Najes und Jonathan Tönsing. Der 1,2 Meter große Rasmus seit 2015, der 1,75 Meter große Jonathan kam ein Jahr später zur Mannschaft. Und sie spielen bei einem bundesdeutschen Kultclub. Die beiden Hamburger Jungs kicken für den FC St. Pauli. Was bewegt die beiden, wenn sie nicht für die Kiezkicker oder die Nationalmannschaft den rasselnden Ball treten? Und wie fühlen sie sich auf dem Feld mit der Bande? Wir wollten es wissen und deshalb war ihr BVN-Radio für Sie in der Elbmetropole und hat mit den beiden Fußballern mit Uni-Hintergrund geplaudert.
Bei schönstem Wetter im Norden der Republik in Hamburg, da sitzen wir auf einem Fußballplatz. Es gibt einen Strafraum, mitten auf dem Fußballplatz stehen im Moment die Tore, die mit Rollen versehen eigentlich etwas parken. Der Fußballplatz ist trotzdem etwas Besonderes, denn es gibt einen Kunstrasen. Weich ist der und es gibt eine Bande. Diese Bande zeigt, es ist ein Blindenfußballplatz. Blindenfußball ist eine ziemlich heftige Sportart. Das merkt man schon dann, wenn man den Jungs und Mädels mal zuschaut. Die haben nämlich richtige Polsterungen am Kopf, weil mancher will natürlich auf dem Lauf zum Tor auch mal durch die Wand. Dieser Fußballplatz liegt auf dem Gelände des Bildungszentrums für blinde und sehbehinderte Menschen. Neben mir da sitzen Jonathan und Rasmus. Jonathan, vielleicht ein paar Antworten auf die Fragen. Ich bin, ich liebe, ich habe, ich will und ich werde.
Ja, ich bin Jonathan. Ich liebe Blindenfußball oder allgemein Sport machen und ich habe einfach Spaß daran, neue Dinge auszuprobieren, gerade auch Sportarten, auch wenn es mal nicht klappt, irgendwie ein bisschen neue Erfahrungen zu sammeln und Sachen ausprobieren. Ich will Blindenfußball weiterspielen und Spiele gewinnen und Turniere oder Wettkämpfe gewinnen und versuchen wir es mal mit, ich werde hoffentlich in dieser Blindenfußballsaison dieses Jahr nicht torlos bleiben.
Das Mikro zum Rasmus. Vielleicht auf die Fragen die gleichen Antworten oder hast du ganz andere?
Ich glaube schon ganz andere. Ich bin Rasmus. Ich liebe es, Dinge im Team zu machen, also mit einem Team etwas zu erreichen. Ich habe eine große Familie, mit der ich gerne viel Zeit verbringe. Ich will mein Leben so genießen, wie es gerade ist und auf verschiedenste Weise richtig coole Sachen erleben. Und ich werde in diesem Sommer ein Praktikum machen. Im Medienrecht am Gericht.
Dann kommen wir gleich mal zum nächsten Titel. Wir wollen nicht nur sprechen, sondern auch ein bisschen Musik hören.
Ja, passend zu St. Pauli würde ich sagen, das Herz von St. Pauli wünschen wir uns.
Ab dafür. Hier würden Sie normalerweise ein Musikstück hören. Aus Gründen des Urheberschutzes und der GEMA kann dies leider nicht mitgesendet werden. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Noch auf dem Fußballplatz des Bildungszentrums für blinde und sehbehinderte Menschen in der Hansestadt Hamburg. Bei schönstem Wetter, blauer Himmel, ein paar kleine weiße Wölkchen. Das passt ja sehr schön zu dem Braun-Weiß eigentlich, den Farben von St. Pauli. Ihr habt gerade das Training beendet. Du bist noch im Sportdress. Ich sehe allerdings den Totenkopf nicht auf deinem Trikot. Rasmus.
Ich glaube, der Totenkopf, der ist im Herzen. Wenn man da mal so alte Trikots rauskramt, dann kann das mal passieren. Vielleicht ist der schon abgefallen. Nee, weiß ich nicht.
Wie war denn das Training?
Richtig hart. Wir haben heute mal individuell an Baustellen gearbeitet. Ich zum Beispiel habe immer ein bisschen Probleme mit der Ballannahme. Dann haben wir trainiert, lange Bälle anzunehmen. und auch schnell von der Ballannahme aus weiter loszulaufen und den Gegenspieler auszudribbeln und schnell dann auch den Mitspieler zu finden. Also es war sehr dynamisch und hat mir auch nach einem anstrengenden Tag vorher sehr viel Spaß gemacht, mich zu bewegen.
Du siehst schon ziemlich geduscht und fertig wieder aus. Du stehst eigentlich auch schon wieder etwas in den Startlöchern. Jonathan, wie war das Training für dich, deine Baustellen?
Ja, ich war einfach vor Rasmus schon dran und deswegen hatte ich dann nochmal eine kleine Pause und hatte deswegen die Zeit, mich fertig zu machen. Mein Training lief heute auch gut. Bei mir ging es heute am meisten darum, weiter Dribbling oder den Ball weiterführen und sicher Ball halten nach starken Tacklings eines Gegners und das auch mit ordentlichem Körperkontakt und dann den Ball weiterführen. Und das war so eigentlich der Kerninhalt heute.
Nun müssen wir doch noch mal ein bisschen darüber reden. Das ist mehr Individualtraining, wenn ihr trainiert an einem solchen ganz normalen Tag. Wie läuft sowas ab? Wie können wir uns das vorstellen?
Nein, die Grundlage bildet auf jeden Fall immer das Teamtraining. Und das findet hier bei uns bei St. Pauli zweimal die Woche statt. Am Dienstag 2 Stunden und am Freitag 3 Stunden. Und das wird nur von einem Sondertraining oder von Einzeltraining ergänzt. Da geht es dann wirklich mal um den Einzelathleten, weil ja im Training immer das Große und Ganze oft im Mittelpunkt steht, also das, wie wollen wir als Team spielen und teamspezifisch, und dann ist das auf eigenem Interesse, dass wir individuell uns noch weiter verbessern wollen, und das ist natürlich im Teamtraining schwieriger, als es dann wirklich in einem gesonderten Einzeltraining machen zu können.
Es sind ja 4 Leute auf einem Feld und ein normalsichtiger Torwart. Jemand muss ja auch mal die Bälle halten. Ein angreifender Spieler ruft immer Voy, Spanisch, ich komme, und der Ball, der rasselt. Und zusätzlich natürlich die Banden, damit ihr nicht plötzlich ganz weit weglauft. Und hinter dem Tor gibt es einen Torguide, der mal gegen das Tor hämmert, damit ihr wisst, wo ist links und rechts der Pfosten. Das ist richtig beschrieben so?
Ja, ich sag mal so, der Torguide hinter dem Tor ruft eigentlich eher, wo das Tor ist, und klopft nicht gegen die Pfosten. Das macht er nur bei einem 6 Meter oder 8 Meter. An sich versucht der Guide immer alles mit seiner Stimme zu erreichen und mit Kommunikation das zu lösen. Und Voy sagen immer die Spieler, die nicht den Ball haben, die sich in der Nähe des Balls befinden. Weil den, der den Ball hat, den kann man ja ohnehin hören. Die Spieler, die den Ball nicht haben, die müssen sich mit Voy bemerkbar machen. Genau, richtig.
Und jenseits der Bande, der brüllt natürlich auch immer der Trainer oder die Trainerin, was los ist.
Ja, genau, das kommt dann noch dazu. Also von allen Seiten prasseln einem richtig Stimmen ein. Von den Mitspielern, von den Gegnern, von den Trainern und vielleicht auch nochmal, wenn die Fans dann irgendwie applaudieren. Und das ist für den Kopf sowas von anstrengend und auch da eine Konzentrationssache irgendwann, ne?
Dass ihr auch jüngst einen Lehrgang gemacht habt, das ist ja auch wichtig, denn ganz bestimmte Sachen werden ja bei Lehrgängen jenseits der 5 Stunden die Woche Training auch immer noch nahegebracht.
Genau, wir hatten in der letzten Woche den ersten Nationalmannschaftslehrgang, ich glaube seit knapp einem Jahr. Das hat irgendwie mal wieder richtig gut getan, sich im Team zu treffen. Man hatte so viel zu erzählen und natürlich ging es auch ums Sportliche. Da haben wir natürlich erstmal geschaut, wo stehen wir denn überhaupt gerade. Und wir hatten da Leistungstests, das war sehr, sehr interessant und für uns auch sehr aufschlussreich, wo man noch dran arbeiten musste. Also richtig guter Auftakt.
Blindenfußball ist auf jeden Fall ein sehr ernstzunehmender, auch ein olympischer Sport. Ihr seid ja leider nicht dabei dieses Mal in Tokio. Faszination Blindenfußball. Wie kann man, lieber Jonathan, erklären, was ist das Faszinierende beim Blindenfußball?
Ja, das ist ja eine Frage, die sich jeder irgendwie stellen kann. Also wie hat der Fußball zum Beispiel seine Faszination einfach erreicht? Und der Fußball ist einfach eine Weltsportart und die eigentlich größte Sportart, die es weltweit gibt. Und wo ja einfach viele Kinder oder ein Großteil der Kinder sagen, ich möchte Fußball spielen. Natürlich nicht alle, aber eine große Zahl. Und so ist es ja für uns auch. Nur weil wir es nicht sehen, haben wir ja trotzdem Bock, diese Sportart zu spielen oder das zu machen. Und das ermöglicht der Blindenfußball einem einfach. Wir haben so die Möglichkeit, unter leicht angepassten Regeln oder veränderten Situationen diese Sportart durchführen zu können, um so auch Teil dieser Faszination zu sein. Und das macht, glaube ich, den Reiz einfach vom Blindenfußball aus.
Auf welchen Titel haben wir jetzt Bock?
Ich würde sagen, zum Einlaufen der Spieler im St. Pauli-Stadion gibt es immer AC/DC mit Hell's Bells.
Hier würden Sie normalerweise ein Musikstück hören. Aus Gründen des Urheberschutzes und der GEMA kann dies leider nicht mitgesendet werden. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Ihr seid sicherlich vom Anspruch her Profis, denn St. Pauli ist ja gerade auch beim Blindenfußball auch mit vorne dabei. Aber ihr seid tatsächlich Amateure im besten Sinne, das heißt Liebhaber des Sportes. Ihr könnt nicht davon leben. Was macht ihr denn sonst? Frage ich zuerst mal den Jonathan.
Neben dem ganzen intensiven Blindenfußball studiere ich an der HAW, also Hochschule für angewandte Wissenschaften, hier in Hamburg, soziale Arbeit im noch zweiten Semester.
Was können wir uns darunter vorstellen? Wo geht dein Ziel hin?
Es ist ja unfassbar vielfältig, was man mit einem Studium der sozialen Arbeit oder einem Bachelor oder wenn man Bock hat, theoretisch einen Master alles machen kann. Also überall ist die soziale Arbeit vielleicht durch die Pandemie auch irgendwo allgemein in den letzten Jahren immer wichtiger geworden und dadurch ist es unfassbar vielfältig. Und ich bin mir noch gar nicht sicher, in welchen Bereich ich gehen möchte, aber man kann sehr, sehr vieles Verschiedenes machen.
Das Interesse, damit wir uns ein bisschen was vorstellen können, was dir vorschwebt.
Man arbeitet bei Trägern für Unterstützung von Menschen oder man arbeitet in der Kultur oder mit älteren Menschen, also man kann es gar nicht irgendwie in 1, 2, 3, 4, 5 Sätzen zusammenfassen, weil es einfach so groß und weit ist.
Du könntest natürlich auch mal darüber nachdenken, ob du vielleicht Blindenfußball mit sozialer Arbeit kombinieren könntest und dann möglicherweise in einem ganz anderen Land, vielleicht auch in einem Land des Südens, Jugendliche trainieren im Blindenfußball. Da gibt es ja sicherlich teilweise mehr blinde Menschen als hierzulande. Und das damit kombinieren, wäre das eine Idee, irgendwie so ein Kombi zu machen?
Klar, muss da natürlich immer jemanden geben, der das Ganze fördert. Irgendwie muss man davon ja auch leben. Aber klar, kann man drüber nachdenken, muss man dann sehen, wenn das Studium durch ist. Wenn es dann ein Projekt gibt, also ich wäre nicht abgeneigt, sowas zu machen.
Rasmus, von dir habe ich ja schon gehört, Praktikum im Bereich Medienrecht. Wieso gerade Medienrecht? Wie kommst du dazu? Was machst du denn sonst?
Ich studiere Jura, bin da jetzt Ende des vierten Semesters und muss verschiedene Praktika machen. Und meine bevorzugte Richtung ist eigentlich das Familienrecht. Da habe ich letztes Jahr schon ein Praktikum gemacht, weil ich es sehr, sehr interessant finde, sage ich mal, als Richter nicht über eine Situation, über ein Problem in der Familie zu entscheiden, sondern die Familie zusammenzubringen, als Mediator sozusagen zu versuchen, noch das Bestmögliche für die Familie rauszuholen. Und dieses Jahr schaue ich mir mal das Medienrecht an, weil ich das auch sehr interessant finde, vor allen Dingen den Rundfunkbereich, um da nochmal eine ganz andere Richtung kennenzulernen, weil häufig ist es so, man fährt sich immer so fest in der Interesse, Familienrecht, das ist schon super, aber ich möchte mich einfach nochmal orientieren und schauen, vielleicht interessiert mich das auch.
Für normalsichtige Menschen gibt es ja alle möglichen Hilfsmittel, Nachschlagewerke, Darstellungsformen. Ihr seid natürlich aufgrund des Fehlens eines in unserer Gesellschaft immer noch recht entscheidenden Sinnes gehandicapt. Habt ihr für eure jeweiligen Studien denn immer die ausreichenden Hilfsmittel oder werden die euch geboten? Nun seid ihr hier sicherlich auch in der Kombination mit dem Bildungszentrum für Blinde vielleicht auch in einer Situation, wo ihr sagt, okay, da gibt es Möglichkeiten oder wir kennen Leute, die wieder welche kennen. Wie stellt sich das für euch dar, Jonathan?
Man muss einfach viel sich selber um Sachen kümmern und sich auch klar dafür stark machen. Also man arbeitet viel digital über einen PC und Laptop. Dadurch, dass die ersten beiden Semester bei mir rein digital waren, war das schon mal nicht das Problem. Klar geht es dann darum, Texte barrierefrei zu machen, aber das ist lästig, aber man kann es schaffen. Man muss einfach wirklich sich dann drum kümmern und mehr nachhaken, als es ein Normalsehender müsste, aber durch die Digitalisierung ist da deutlich mehr möglich als früher.
Du siehst das möglicherweise ähnlich, Rasmus?
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen bei mir im Jurastudium ist das eigentlich überhaupt gar kein Problem. Die Bücher sind mittlerweile fast alle online da. Die Gesetze sind gut lesbar. Ich muss auch sagen, die Uni Hamburg hat auch die Homepages, da wo wir Klausuren schreiben, das alles mittlerweile recht barrierefrei gestaltet. Aber wie Jonathan schon sagte, man muss immer nachhaken, sich auch gute Connections bauen. Also ich sag mal, es hilft, wenn man ein paar Mitstudierende kennt, die man dann mal fragen kann, kannst du mir das mal vorlesen? Auch wenn man die vom Prüfungsamt gut kennt. Ich war da jetzt schon ein paar Mal in deren Büro und habe die so ein bisschen genervt. Aber das ist eben notwendig, dass man die kennt, dass man vorstellig wird, dass man wiedererkannt wird. Dann wird einem auch geholfen. Und im Zweifel immer den Hausmeister fragen. Der hat den Raumzugang und der kann einem immer helfen.
Der Hausmeister, der könnte uns jetzt auch den nächsten Titel sagen. Da er hier gerade nicht da ist, machst du das.
Ich würde sagen, jetzt hören wir von Coldplay Paradise.
Hier würden Sie normalerweise ein Musikstück hören. Aus Gründen des Urheberschutzes und der GEMA kann dies leider nicht mitgesendet werden.
Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Ich kann mich noch dran erinnern, im März 2020, da war ich in Hamburg und das war eigentlich meine letzte schöne Party. Danach kam gleich auch schon der Lockdown und der hat uns in seinen Krallen mittlerweile. Die dritte Welle ist vorbei, die vierte steht in den Startlöchern. Jedenfalls gibt's Leute, die davor warnen. Und wir wollen einfach mal wissen, was hat die Pandemie mit den beiden Studierenden und Blindenfußballern Rasmus und Jonathan gemacht? Wir sitzen hier immer noch auf dem Blindenfußballplatz des Bildungszentrums für blinde und sehbehinderte Menschen in Hamburg. Jonathan, Pandemie, du bist sicherlich wütend oder bist du ganz locker?
Ja, wütend, auf jeden Fall mal wütend sein. Ne? Am Ende ist es einfach passiert und man muss es nehmen, wie es ist und irgendwie damit klarkommen und sich an die Regeln halten. Und dann ist auch wieder irgendwann mehr möglich. Da bin ich eigentlich zuversichtlich. Ich bin auch persönlich sehr froh, dass ich mittlerweile durchgeimpft bin. Das erleichtert einiges, allein auch sportlich gesehen jetzt. Und gelitten unter der Pandemie hat man. Wir durften zweimal längere Zeiten nicht trainieren, nur jeder für sich und zu Hause. Und das ist einfach schwer und zeitintensiv. Dann reines Online-Studium bisher für mich auch viel schwerer, als wenn man in Präsenz hätte starten können. Und ja, eher traurig, weil einem einfach viele coole Events, die man hätte letztes Jahr haben können, sei es für Spiele nach Japan fliegen oder ganz andere tolle Turniere spielen, das sind Erfahrungen, die man einfach letztes Jahr nicht machen konnte. Und dieses Jahr aber, die holt man sich dann nach und was soll man machen, ne?
Endlich mal wieder raus, jetzt in diesem ja, zweiten Sommer der Pandemie, da wird uns wieder etwas Illusionen geschenkt. Es könnte ein Leben nach Corona oder mit Corona oder trotz Corona oder wie auch immer geben. Wie nimmst du das wahr?
Ja, also es klingt jetzt vielleicht ganz blöd, aber ich habe die Zeit, als Corona begonnen hat, ich habe sie genossen, weil ich bin dann erstmal nach Hause gekommen, zu meiner Familie aufs Land und hatte da endlich mal wieder ein paar Wochenenden für mich. Ich hatte Zeit, ich konnte mal wieder durchatmen und die erste Zeit habe ich wirklich genossen. Ich lebe in einer großen Familie, da war immer was los zu Hause. Ich hatte die Freiheit und hatte es wirklich im Gegensatz zu vielen anderen, die nicht rausgehen konnten, die nicht auf dem Dorf leben, hatte ich es wirklich gut. Ich muss auf der anderen Seite sagen, dass es wirklich einem schwer gefallen ist, nur alleine zu trainieren, fußballerisch. Und hat man sich richtig gefreut, als man das erste Mal wieder trainieren konnte, die ganze Mannschaft gesehen hat und dann irgendwann wieder richtig Fußball spielen konnte. Und natürlich genießt man das jetzt auch wieder, in seinem Studentenwohnheim zu wohnen und da Freiheit zu haben und machen zu können, was man wollte. Aber die Zeit hat mir echt die Chance gegeben, mal wieder durchzuatmen. Ich fand es wirklich für mich wertvoll.
Das klingt ja fast ein bisschen lustig, ne? Corona und dann durchatmen. Hast du auch durchgeatmet oder wie war das für dich?
Für mich war es einfach ungewohnt. Also seitdem ich klein bin, kenne ich es einfach nicht, irgendwie mal 3 Monate zu Hause zu sein. Ich kenne das einfach nicht. Habe ich noch nie in meinem Leben so gekannt, habe ich jetzt mal kennengelernt. Ich sehe es auch wie Rasmus. Also die erste Woche fand ich schlimm, weil jeden Tag irgendwie Sachen abgesagt wurden und dann sieht man plötzlich, oh, mein Kalender war mal für das ganze Jahr einfach komplett voll und jetzt steht da eigentlich nichts mehr drin. Und ja, man hat es irgendwo, so hart es auch klingt, wie Rasmus sagt, man hat es genossen, dass man auch mal wirklich Zeit für sich hatte oder Familie und soweit es halt irgendwie ging. Aber das ist dann auch verflogen. Also gerade zum Sommer hin letztes Jahr hätte es dann auch wirklich gereicht. Da hat man dann die Vorteile irgendwie mal gehabt, dieses Ruhe haben. Aber danach wurde es dann einfach irgendwann viel, finde ich, oder sehr lange Leerlauf. Und ich tue mich auch persönlich einfach schwer noch, dass es jetzt einfach zu viel ist. Also wir hatten es ja vorhin schon kurz, dass wir einen Nationalmannschaftslehrgang hatten letztes Wochenende. Wenn ich jetzt so auf die nächsten Wochen und Monate gucke, ist mein Kalender auch wieder voll. Und das ist dann auch wieder anstrengend, sich da umzustellen, aber ist so. Jetzt hat man es mal gehabt und jetzt geht es wieder nach vorne und so, wie man es eigentlich kennt.
Ja, hoffentlich. Es gibt ja auch immer die Frage des Verantwortungsgefühls. Nun seid ihr Sportler. Das sind ja Leute, die leben auch mit dem Kapital des eigenen Körpers und wollen gesund sein. Habt ihr Verständnis für Leute, die, ich sag mal, Impfgegner sind, zu einem anderen Teil der Republik geworden sind und vielleicht auch durch Verantwortungslosigkeit die Gesundheit der Menschen gefährden?
Ja, also ich verstehe schon, wenn Leute wirklich ernst gemeinte Bedenken wegen der Impfung haben. Auf der anderen Seite, ich finde es richtig, sich impfen zu lassen und ich habe mich auch impfen lassen. Mir war es auch egal, welchen Impfstoff ich bekomme, weil ich einfach der medizinischen Versorgung in Deutschland vertraue und auch klar der Meinung bin, dass Impfstoffe hier in Deutschland, wenn sie hier zugelassen sind, auch wirklich getestet sind und auch wirklich Standards erreichen müssen. Und deswegen glaube ich, dass es einfach nicht anders geht, als dass die Gesellschaft, dass jeder dann sagt, ja, ich lasse mich impfen und dann auch wirklich sich impfen lässt, weil wenn es keiner macht oder hin und her, dann bringt uns das Ganze alles nichts. Und dann haben wir das Problem noch sehr lange und deswegen glaube ich, dass einfach jedem mittlerweile klar sein muss, dass es diese Pandemie wirklich gibt. Auch wenn man das schon lange hätte merken können, aber ich finde schon, dass man sich impfen lassen sollte. Und
was ich so ein bisschen frustrierend finde, muss ich sagen, 60.000 Leute in England, die das Finale der EM gucken. Also ich finde, das macht alles das, was wir bisher so einigermaßen erreichen, wieder kaputt. So eine Riesen-Events, wo irgendwelche Politiker sich irgendwie mit irgendwas präsentieren wollen, ey, wir bringen wieder alle Leute zusammen, da kann man es auch kaputt machen wieder.
Darüber denken wir nach bei dem nächsten Titel und der ist?
Wir hören You Never Walk Alone.
Hier würden Sie normalerweise ein Musikstück hören. Aus Gründen des Urheberschutzes und der GEMA kann dies leider nicht mitgesendet werden. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Wir hatten gerade die Frage, was macht die Pandemie mit euch? Und wir wollen natürlich bei dieser Gelegenheit auch gleich mal überhaupt zu politischen Fragen kommen. Wir sehen den Klimawandel, Fragen der Wirtschaft, die Spaltung einer Gesellschaft in vielen Ländern, Beispiel Britannien. Jonathan, welche Fragen stellst du dir?
Du hast es schon gesagt, also das sind einfach, finde ich, die wichtigen Punkte, Klimawandel oder allgemein, wie wollen wir damit umgehen? Und das ist vielleicht dann auch gerade durch die Corona-Krise dann wieder ein bisschen nach hinten gerückt und ist, glaube ich, auch zu Anfang absolut verständlich, weil da hatten wir ein Riesenproblem einfach, was natürlich akuter erstmal gerade behandelt wurde. Natürlich nicht Grund genug, das Thema liegen zu lassen, sondern das ist wieder ein sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich, den es anzugehen gibt. Und Spaltung der Gesellschaft ist auch ein wichtiges Thema. Aber Klimawandel ist, glaube ich, schon wirklich tatsächlich das wichtigste Thema jetzt erstmal.
Soziale Arbeit hat natürlich auch den Bezug zu der Situation, wie Menschen leben. Seien es Menschen mit irgendeiner Form von Handicap, Stichwort Barrierefreiheit, tut unsere Gesellschaft, tut unsere Riege der PolitikerInnen denn aus eurer Sicht genug? Nochmal nachgefragt, Jonathan.
Boah, das finde ich schwierig. Also ich habe schon das Gefühl, dass irgendwie was passiert und dass wir auch einen Schritt weiter gekommen sind. Aber natürlich ist es nicht abgeschlossen. Und natürlich gibt es da viel Nachholbedarf. Das Problem ist, ich finde es immer so schwierig, dadurch, dass ich einfach noch jung bin, ein Resümee zu ziehen. Wie war es früher, wie ist es heute? Weil, wo ich kleiner war, hat man natürlich sich noch nicht explizit so genau damit beschäftigt, sondern da war man noch gar nicht so politisch irgendwie interessiert oder aktiv. Und deswegen finde ich es einfach schwierig zu sagen, was hat sich schon geändert? Natürlich muss sich noch was ändern und müssen wir da weitergehen. Und dass es vor vielen Jahren einfach viel, viel schlimmer war, ist, glaube ich, ganz klar außer Frage.
Wir wissen als Menschen mit Bezug zu Hamburg, es gab 1962 hier eine ziemlich heftige Überschwemmung, ein Hochwasser. Gerade aktuell wird ja dieses Land in bestimmten Bereichen, gucken wir nach Südwesten oder gucken wir nach Südosten in Bayern und sehen also überschwemmte Städte und sehr, sehr großes Leid. Viele sagen, das hängt mit dem Klimawandel zusammen und Klimawandel ist auch eine Frage, auf die wir politisch reagieren müssen. Fridays for Future, die setzen sich sehr ein, viele junge Leute. Ist das für euch auch ein Thema?
Für mich ist die Bewegung an sich kein Thema, aber für mich ist der Klimaschutz ein großes Thema, weil es eine Gerechtigkeitsfrage ist. Wenn wir jetzt wenig für den Klimaschutz tun, dann muss die zukünftige Generation umso mehr sich einschränken, damit auf der Welt noch eine lebensfähige Umgebung ist. Also alles, was wir jetzt tun, alles, was wir jetzt an CO2 einsparen, das wird die zukünftige Generation uns danken. Da haben wir eine riesige Verantwortung. Ich glaube, das funktioniert nur über internationale Kooperation mit anderen Staaten, mit den Supermächten, mit Russland und China und mit den USA. Auch wenn es manchmal politisch schwer ist, mit denen zusammenzuarbeiten, müssen wir, glaube ich, doch unsere Diplomatie und unsere Kommunikation dazu nutzen und auch so ein bisschen als Integrator in Europa vorangehen und uns mit den ganzen Supermächten auseinandersetzen und zusammen dieses Problem zu lösen, weil es geht nur zusammen.
Vielleicht noch mal eine kurze Nachfrage. Es gibt ja ganz unterschiedliche Politikebenen. Kommunalpolitik, Landespolitik, Bundespolitik, Europapolitik, ja, Weltpolitik. Gibt es da irgendwelche Felder, wo ihr sagt, nee, damit beschäftige ich mich auch überhaupt nicht, das interessiert mich nicht oder da schlage ich sofort zu, da will ich was wissen, das ist erste Priorität für mich, Jonathan?
ich beschäftige mich da eher mit den Themen und dann, wie steht Hamburg dazu, wie steht welche vielleicht große Partei dann im Allgemeinen dazu, eher so, als zu sagen, ich möchte mich jetzt mit Kommunal- oder Landespolitik beschäftigen. Ich näher mich dem eher über die Themen als über die Orte.
Ich bin kommunalpolitisch sehr aktiv, weil ich in unserer Gemeinde der Inklusionsbeauftragte bin aktuell und deshalb kommunalpolitisch da schon sehr involviert bin. Also das beschäftigt mich schon sehr, wie bekommt man die Institutionen, den Tourismus, die Wohnungen barrierefrei, wie kann man die Gemeinde gut bewohnbar machen, für Jugendliche attraktiv machen. Also da beschäftigt mich die Kommunalpolitik schon sehr, weil man da auch sehr gute Lösungen im Einzelfall treffen kann. Und wenn alles so zentral geregelt ist, ist es häufig schwierig, auf die einzelne Situation einzugehen.
Hören wir den nächsten Titel.
Ich glaube, wir genießen mal ein bisschen und hören The Script Hall of Fame.
Hier würden Sie normalerweise ein Musikstück hören. Aus Gründen des Urheberschutzes und der GEMA kann dies leider nicht mitgesendet werden. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Wir sitzen ja immer noch auf dem Fußballplatz und wollen mal fragen, was ihr in dieser schönen Stadt Hamburg mit einem sehr großen Freizeitwert eigentlich neben dem Studium einerseits der sozialen Arbeit, Jonathan, andererseits der Jurisprudenz, der Rasmus macht. Habt ihr Zeit für Hobbys neben Fußball, 5 Stunden und Lehrgängen plus Studium?
Also ich persönlich habe eher so kleinere Hobbys, die ich so nebenbei einfach irgendwie machen kann, weil der Blindenfußball und dazu das Studium natürlich sehr viel Zeit fressen und natürlich gehört da sowas dazu, standardmäßig wie mit Freunden treffen, sobald das irgendwie möglich ist im Moment. Aber dann interessiere ich mich schon auch gerne für andere Sportarten. Ich finde zum Beispiel American Football, also die NFL, sehr interessant und freue mich, dass da jetzt bald die Saison wieder losgeht, die man dann verfolgen kann. Ich besitze eine Dauerkarte beim FC St. Pauli, auch im Millerntor, auf den Hörplätzen und nach Möglichkeit schaffe ich sehr viele Spiele tatsächlich doch, weil ich einfach irgendwie immer Glück mit den Spielplänen habe und ja, sonst halt die Standardsachen, ne? Wie mit Freunden treffen so.
Film, Fernsehen, Lesen?
Lesen ist nicht so meins. Irgendwie Film eher Serien, also Serien oder halt Sport, also NFL-mäßig. Also das läuft ja im Fernsehen, wenn das schon dazu zählt.
Hier in Hamburg gibt es ja, das wissen vielleicht immer noch nicht alle, für Blinde kostenlos zum Ausleihen, auch übers Internet, die Norddeutsche Hörbücherei. Ist das jemand, die dich in der Karteikarte hat?
Ja, aber wahrscheinlich eher als passiven Hörer.
Na gut, dann fragen wir mal den Rasmus. Was bleibt dir neben Studium und Fußball noch an Zeit für irgendwelche kleinen oder größeren Hobbys?
Also ich spiele sehr regelmäßig Klavier und Orgel. Das versuche ich jede Woche routiniert zu machen, einfach so als Ausgleich, um mich da frei auszuleben. Ich spiele dann auch die Kirchenorgel, das mache ich so 1-2 Mal im Monat ungefähr, weil die Musik mir einfach super viel Entspannung und Freiheit bietet. Ansonsten habe ich immer so den Wechsel zwischen Hamburg und meiner Heimat Bispingen. Hier in Hamburg mag ich es super gerne im Studentenwohnheim mit anderen Leuten zu kochen, abzuhängen, zu quatschen und auf dem Land, wenn es möglich ist, Schützenfest feiern, auf Tanzpartys zu gehen oder mit meinem Bruder spazieren gehen, bei unseren Tieren sein, die wir zu Hause haben. Also ein ziemlich buntes Programm immer so.
Du gibst uns ja den Eindruck, Jonathan, dass du mehr so der Sportive bist. Kernig, knackig, auf dem Feld und immer irgendwie dabei. Trotzdem nochmal nachgefragt, gibt es für dich auch Beziehungen, die du pflegst? Stichwort zarte Bande der Liebe.
Nee, ich bin im Moment Single.
Und hast du auch im Moment keine Ambitionen, genießt das Single-Leben?
Finde ich immer schwierig, ne? Also es kommt oder es kommt nicht. Ich bin nicht abgeneigt im Moment, aber ich bin jetzt auch nicht, dass ich verzweifelt irgendwie am Suchen bin.
Wie verliert man als Blinder am besten sein Herz? Hast du deines noch oder hast du schon verloren an jemanden?
Ich würde mal ganz neutral sagen, ich hab's schon verloren. Mehr sage ich dazu nicht.
Okay, der nächste Titel ist eventuell für jemanden da draußen, der sich jetzt oder die sich jetzt angesprochen fühlt.
Ja, da würde ich von Ed Sheeran Perfect nehmen.
Hier würden Sie normalerweise ein Musikstück hören. Aus Gründen des Urheberschutzes und der GEMA kann dies leider nicht mitgesendet werden. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Hamburg St. Pauli, die Mannschaft mit dem Totenkopf vom Millerntor. Hamburg St. Pauli hat auch eine Blindenfußballmannschaft, die in der Blindenfußball-Bundesliga, ich sag mal, gutes Mittelfeld ist. Hamburg St. Pauli ist ein absoluter Kultverein, hat eigentlich Freundinnen und Freunde in der ganzen Republik. Wir sitzen hier auf einem Fußballplatz für blinde Menschen auf dem Gelände des Bildungszentrums für Blinde in Hamburg, neben mir Rasmus. Was ist das für ein Gefühl, Mitglied in einem Kultfußballverein zu sein?
Ich bin da ja immer mehr reingewachsen in den Verein St. Pauli, weil ich ja nicht aus Hamburg komme. Aber mittlerweile merke ich immer mehr, was der Verein so bietet. In allen Bereichen des Lebens ist St. Pauli irgendwie aktiv, so als Integrator, als ein Verein, der für jeden Menschen offen ist und jeden Menschen das bietet, was er braucht. Es ist so eine gewisse Freiheit. Und immer wenn ich andere Fans von St. Pauli treffe, dann ist da so eine ganz große Offenheit und so ein richtig großes Interesse dabei. Ey, was machst du? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Du bist dabei, also so eine ganz große Familie, die aber total offen ist.
Erlebst du das in ähnlicher Weise, Hamburg St. Pauli als große Familie, wo jeder mit jedem gut kann?
Ja, auf jeden Fall. Also jeder mit jedem ist ja natürlich immer ein schwieriger Punkt, aber alle kommen miteinander klar und ist eine coole Gemeinschaft und dazu einfach auch das Feeling, was im Millerntor hochkommt, wenn da mal wieder Zuschauer dann sind. Das ist auch was ganz Besonderes, was auch nicht jedes Stadion oder wenige Stadien, wenn überhaupt, so hinkriegen. Und das alles zusammen ist natürlich ein Riesending mit St. Pauli und eine Riesenfaszination. Und da habe ich natürlich auch eine Ehre für den Verein, wo ich seit länger, als ich Blindenfußball spiele, eine Dauerkarte habe, spielen zu dürfen.
Was sagen die Leute, wenn du sagst, ich bin Fußballer bei St. Pauli? Färbt das Image ab? Klopfen dir die Leute auf die Schulter? Kriegst du ein Astra angeboten?
Nein, Astra angeboten selten. Kommt immer auf die Leute an. Ja, ist immer so, wenn man erzählt, ja, ich spiele Blindenfußball, ich spiele in der Bundesliga und ich spiele bei St. Pauli, ist so wow und so krass. Und weil die Leute natürlich immer dann im ersten Moment viel im Hinterkopf haben, ist natürlich absolut was Besonderes. Macht natürlich die Faszination nicht geringer für einen selber, erhöht dann aber die Überraschung bei den anderen. Und gerade dass St. Pauli zum Beispiel Blindenfußball hat und viel einfach auch in anderen Lebenslagen tut, macht den Verein so besonders.
Hast du schon erlebt, dass Menschen dich sozusagen hochleben lassen, wenn du sagst, ich bin Spieler bei St. Pauli?
Ja, da ist schon immer ein Staunen dabei und da muss ich die Leute erstmal wieder auf den Teppich holen und sagen, ey, es ist Blindenfußball, es ist eine Bundesliga, da spielen nur ein paar Teams. Da ist man dann immer eher so ein bisschen zurückhaltend und möchte die Leute wieder so auf den Boden holen. Also ja, das höre ich schon öfter.
Wie profitiert man als Spieler vom Image dieses Vereins?
Das würde ich schon sagen, dass man da profitiert. Ich sag mal, allein wenn wir jetzt irgendwie ein Turnier ausrichten, wenn man dann sagt, ey, für St. Pauli, wir brauchen jetzt mal irgendwie Kate. Wir brauchen Tische, dies, das. Da kann man dann einfach sagen, St. Pauli, yo, da helfen wir uns mal gegenseitig. Da kommt ein bisschen was. Da merke ich die Unterstützung ganz groß. So diese Bereitschaft, einem beim Projekt zu unterstützen. Das ist so das.
Blindenfußball-Bundesliga, wie sehen euch denn die Jungs von den anderen Mannschaften an? Und vor allen Dingen, wie ist das Verhältnis denn in der Nationalmannschaft? Ihr seid ja beide auch Nationalmannschaftsspieler.
Stimmt. Und in der Bundesliga war es gerade zum Beginn seltener, dass ein großer Verein dahinter stand. Da gab es Chemnitz mit dem Chemnitzer FC früher und dann ist es immer mehr geworden. Mittlerweile gibt es ja auch Schalke und Dortmund, die auch an große Vereine angegliedert sind. Das war früher besonders, aber sonst ist es natürlich cool, ne, für seinen Verein, den man lange unterstützt, spielen zu dürfen. Und in der Nationalmannschaft, klar gibt es dann mal hin und her so ein bisschen, aber das bezieht sich dann eher auf Bundesliga, aber im Großen und Ganzen wird dann nichts Besonderes draus gemacht. Hey, der spielt bei dem oder dem Verein, weil es ja einfach oft auch dadurch gegeben ist, wo man einfach auch in der Nähe wohnt und dadurch den Ort dann für sich gewählt hat, bei dem dann zu spielen.
Dann widmen wir doch mal dem schönen FC St. Pauli den nächsten Titel.
Okay, für alle Hamburger auf der Reeperbahn nachts um 12:30.
In der Version, die ihr kennt, vom blonden Hans. Hier würden Sie normalerweise ein Musikstück hören. Aus Gründen des Urheberschutzes und der GEMA kann dies leider nicht mitgesendet werden. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Musik. An einem schönen Sommertag sitzen wir immer noch auf dem Blindfußballplatz des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte in Hamburg. Neben mir Rasmus und Jonathan. Und wir sprechen jetzt mal mit den beiden Spielern der Blindenfußball-Bundesliga über die neue Saison, über die Konkurrenz, über die Mitspieler und tja, die Chancen dieses Mal vielleicht sogar den Pokal zu holen. Es sind ja immer eigentlich die üblichen Verdächtigen. Da blicken wir nach Marburg, da blicken wir nach Stuttgart. Da sind immer die, die ja aus welchen Gründen auch immer den ersten Platz abräumen. Hamburg St. Pauli, welche Chancen rechnet ihr euch aus?
Das ist schon mal unser Vorteil, dass es das Ligafinale nicht mehr gibt. Früher wurde immer jeder gegen jeden gespielt oder dann auch mal Hin- und Rückrunde gespielt und dann nochmal Erster gegen Zweiter. Das hat uns am Ende jetzt 3 Meisterschaften gekostet und eine gebracht, also -2. Deswegen ist ganz gut, dass es raus ist, weil wir 3-mal einfach die Vorrunde gewonnen haben und dann das Ligafinale nicht. Also bisher ist immer der in der Vorrunde Zweiter geworden ist, ist Deutscher Meister geworden. Das gibt es dieses Jahr einfach nicht mehr und dadurch, weil wir anscheinend in den Vorspielen immer gut dabei waren und auch gute Erfolge einfahren konnten, sieht es, glaube ich, gut aus.
Würdet ihr sagen, also wenn ich das jetzt als Laie sage, ihr seid eher so die Dauerarbeiter, die fleißigen Dauerkämpfer als die heißen Turniermannschaftsspieler?
Bei uns kam einfach auch viel Pech dazu. Wir hatten letztes Jahr Verletzungspech vor dem Finale. In 2018 waren wir nicht in ganzer Stärke. 2017 sind wir Deutscher Meister geworden, da waren wir in voller Kapelle dabei. 2019 war einfach unglücklich, haben wir im 6-Meter-Schießen verloren nach einem Unentschieden vorher. Also ich würde da gar nicht jetzt sagen, dass wir das eine oder das andere sind. Vielleicht kamen dann auch die Umstände dazu, aber woran es am Ende gelegen hat, keine Ahnung, Turniere gewinnen wir auch, können wir auch gewinnen. Deswegen weiß ich nicht, woran es liegt, woran es nicht liegt.
Rasmus, woran liegt es denn, wenn ihr dieses Mal ziemlich weit oben mitspielt?
Ja, ich denke, wenn wir als Mannschaft auftreten, wenn wir jedes Spiel versuchen, mit Vollgas anzugehen, dynamisch spielen, offensiv spielen, als Mannschaft agieren, dann können wir sehr, sehr weit oben mitspielen. Ja, effektiv vorm Tor sind, das ist sehr, sehr wichtig und eben immer als Mannschaft zusammenhalten, auch wenn es mal Rückschläge gibt. Und ich denke, wir werden immer reifer und werden immer noch besser, weil wir immer noch eine junge Mannschaft sind und Entwicklungspotenzial haben auf allen Positionen. Und ich denke, wenn wir so unausrechenbar und top als Mannschaft spielen, dann wird es jeder Gegner schwer haben.
Der Blick nochmal zu euch als Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft im Blindenfußball. Kleiner Wermutstropfen, Olympia, die deutsche Mannschaft hat sich ja leider nicht qualifiziert. Ist das für euch ein weinendes Auge oder sagt ihr, mir doch egal, beim nächsten Mal sind wir dabei?
Eine Kombination daraus, ne? Klar ist man traurig, dass man nicht dabei ist. Wir haben eigentlich eine bessere EM gespielt letztes Jahr, als es die Platzierung am Ende sagt. Aber auf der anderen Seite natürlich will man es dann doch noch schaffen oder werden wir es auch schaffen irgendwie. Also ich bin da ganz optimistisch. Und klar, es ist traurig, aber das bestärkt einen da drin, finde ich, noch härter zu arbeiten, um da mal hinzukommen.
Noch härter arbeiten. Was gibt es denn für die bundesdeutsche Blindenfußballmannschaft als nächste Termine, die ihr auf dem Zettel habt, wo ihr sagt, ich will Sieger werden?
Ja, also ich denke, da steht ganz klar im Fokus die EM 2022, bei der es dann auch um die Qualifikation für größere Turniere geht. Ist jetzt noch nicht ganz klar, ob es nur die Qualifikation für die WM oder auch für Olympia ist, aber die Europameisterschaft im nächsten Jahr ist unser Trainingsziel und da arbeiten wir jetzt ein ganzes Jahr darauf hin und da soll es richtig gut klappen. Natürlich, ich sag mal, wir sind immer so ganz nah dran an großen Erfolgen, aber vielleicht merkt man in den entscheidenden Momenten manchmal wirklich, dass die Engländer, die Russen, die Spanier unter professionellen Bedingungen spielen und wir dann doch nur Amateure mit viel Training sind, aber ich glaube, wir können uns da reinsteigern auch mal in so ein Turnier und das dann auch mal erreichen.
Gibt es eine Botschaft von einem Spieler von St. Pauli und einem Mitglied der bundesdeutschen Blindenfußballmannschaft, Jonathan?
Für mich ist klar, einfach immer gewinnen wollen. Also wenn ich nicht gewinnen will, brauche ich nicht auf den Platz gehen. Das ist in jedem Spiel für mich einfach wichtig, der absolute Wille dann auch gewinnen zu wollen. Aber so das eine Brustwort würde ich jetzt nicht herausheben können.
Und von dir noch?
Ja, Blindenfußball ist einfach geil und kommt vorbei und probiert es selber aus.
Und dann hast du auch für uns alle da draußen noch den letzten Titel?
Ja, so als schönen Abschluss nehmen wir mal von Alphaville Forever Young.
Hier würden Sie normalerweise ein Musikstück hören. Aus Gründen des Urheberschutzes und der GEMA kann dies leider nicht mitgesendet werden. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen.
Rasmus Nahjes und Jonathan Tönsing, zwei Blindenfußballer aus der deutschen Nationalmannschaft und vom Kultclub FC St. Pauli. Die Blindenfußball-Bundesliga startete übrigens am Wochenende des 21. und 22. August in Berlin. Da spielten die Gietzkicker gegen Wien und FC Schalke 04. Weitere Termine der derzeit 8 Mannschaften: 4. September in Trier, 18. und 19. September in Stuttgart, 16. und 17. Oktober in Hamburg und schließlich am 30. Oktober in Bonn. Mehr Infos gibt's auch im Netz unter www.blinden-fußball.de/saison-2021.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.de.
Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.